Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge in der Podcast-Staffel Im Wachstum. Mein heutiger Gast ist Uwe Herschlepp. Er arbeitet im Beratungszentrum Alsterdorf Hamburg im Team des Fachdienstes Intensivpädagogik und geht einer zumindest in Deutschland seltenen beruflichen Tätigkeiten nach, denn er sucht Menschen auf, die sich in schwierigen Lebenssituationen und Krisen befinden und berät diese Personen und ihre Familien und auch das Umfeld, in dem sie arbeiten und wohnen. Sowas tun zwar andere auch, aber das Besondere ist erstens, dass es sich um Personen handelt, die gemeinhin als kognitiv beeinträchtigt oder geistig behindert bezeichnet werden, wobei sein Arbeitsschwerpunkt im Bereich des Autismus-Spektrums liegt. Die zweite Besonderheit ist, dass es sich dabei meistens um volljährige Jugendliche und Erwachsene handelt, die er aufsucht, denn und für die es in Deutschland eher wenig psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Uwe Kopfer, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Und freue mich sehr, dass du hier dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo. Moin, Ingolf.
Uwe, bevor wir auf die Themen kommen, also insbesondere deine Arbeit im Beratungszentrum, ist ja immer üblich, dass mein Gast hier am Anfang ein Geräusch macht, was ganz besonders typisch ist für seine Arbeit. Kannst du da mal ein Geräusch machen?
Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so typisch für meine Arbeit, aber ich glaube, das ist tatsächlich typisch für mich. Und zwar, mal gucken, ob ich das hier hinbekomme in der Situation. Und das ist ein, ich weiß nicht, hast du das gehört?
Ja, ich habe es gehört. Was ist ein Ausatmen, leichtes Stöhnen?
Das ist ein Ausatmen erstmal so, ohne Bedeutung versehen. Aber ich glaube, das ist in verschiedenen Kontexten, verwende ich das. Wenn ich mich auf was vorbereite, wenn was anstrengend ist, wenn schwierige Situationen anstehen, dass ich dann wirklich so, wenn ich damals, wo die Psychiatrie noch nicht umgezogen war, bin ich immer noch Fahrstuhl gefahren, obwohl es nur ein Stock war. Und ich war aber immer so aufgeregt und hatte so eine Sorge, was erwartet mich jetzt auf Station im Unterbringungsbeschluss, dass ich trotzdem diese eine Station, also diesen einen Stock Fahrstuhl gefahren bin und dann immer, wenn die Tür aufging, immer noch so, dieses Ausatmen, um mich jetzt darauf einzustellen, okay, jetzt mal gucken, was passiert. So, und das ist, habe ich in ganz vielen Situationen, aber auch in positiven Momenten oder wenn ich mich auf was vorbereite oder wenn ich nachdenke oder wenn mich was nervt, mache ich das genauso. Also so universell einsetzbar, kann ich jedem empfehlen.
Wie bist du eigentlich zu deiner jetzigen Stelle gekommen? Du bist ja aus der Nähe auch von Görlitz.
Genau, aus der Lausitz, genau, aus Bautzen komme ich ursprünglich. Richtig, und das gab es eigentlich, mein Lebensweg oder mein fachlicher Weg auch irgendwie, oder Professionalisierung, wie man auch immer dazu mag, ist nicht so klar gewesen, gab es viele, viele Abzweckungen, viele Änderungen auch nochmal. Und ich hatte nach meiner Heilerziehungspflegeausbildung noch ein Stück da gearbeitet in dem Bereich und hatte dann aber schnell gemerkt, dass ich da fachlich auch an meine Grenzen kommen mit Menschen, mit denen ich arbeite und da mehr Wissen brauche.
Wo hast du da gearbeitet?
In Bautzen hieß das Förder- und Betreuungsbereich.
Was war das für eine Institution? Also in der du gearbeitet hast, war eine Werkstatt oder Wohnheim oder?
Genau, das ist vom Prinzip her, ist es quasi Werkstatt oder dieser Förder- und Betreuungsbereich ist ja quasi unter diesem verlängerten Dach der Werkstatt mit eher schwerer beeinträchtigten Menschen. Das ist so die Zielgruppe da gewesen. Und genau, und danach habe ich mir gedacht, ich brauche mehr Wissen, ich möchte mehr wissen und habe dann auch mein Abitur nachgeholt, dann einen Studienplatz gesucht und bin dann in Darmstadt gelandet, worüber ich im Nachhinein sehr glücklich war tatsächlich. Also es war der Studiengang hieß Inclusive Education, integrative Heilpädagogik. Und der Fokus war tatsächlich immer zu gucken, alle Menschen irgendwie mitzunehmen, keinen Menschen auszuschließen von Bildungsprozessen oder von anderen Prozessen, einfach auch in der Gesellschaft oder in den einzelnen Lebensbereichen. Und da ging es auch tatsächlich um sogenannte schwer beeinträchtigte Menschen. Und das war der Fokus. Und nach dem Studium bin ich dann ich habe den Bachelor und den Master halt gemacht in Darmstadt, bin nach Hamburg gekommen, habe da erstmal im Bereich Frühförderung und Familienhilfe, sozialpädagogische Familienhilfe gearbeitet und dann in meiner ersten Elternzeit hatte ich nochmal so geguckt und da gab es dann die Ausschreibung vom Fachdienst Intensivpädagogik und das war die Ausschreibung, wo ich gesagt habe, genau, das ist das, was ich will. Das ist eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, das möchte ich studieren und habe mich da beworben und bin da jetzt seit 2018, seit 7 Jahren.
Ich habe gesehen, es gibt dort eine psychiatrisch-psychotherapeutische Ambulanz, ne, den Bereich der Intensivpädagogik. Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen was dazu sagen, zu dem, was ist das eigentlich für eine Institution?
Okay, ja, gern. Und zwar das Beratungszentrum ist so ein übergeordnetes, ich sag mal, um sich das vorstellen zu können, so ein großes Haus und da sind verschiedene Bereiche dabei. Und so, da ist die Institutsambulanz, die du gerade schon erwähnt hast, genau. Fachdienst Intensivpädagogik. Wir haben aber genauso die Hamburger Fernhochschule, die ist bei uns auch angesiedelt. Da gibt es so eine Connection. Und wir haben auch die Schatzkiste bei uns, die damit zugeordnet ist. Genau, das sind so die wichtigen oder die derzeit aktuellen Bereiche. Und früher war noch das Archiv mit zugeordnet und unsere Rumänienhilfe, das waren noch ältere Projekte, aber das ist jetzt erstmal so, wie es ist. Und wir haben quasi die Institutsambulanz, die du angesprochen hast. Das ist eine ganz tolle Sache. Die gibt es auch schon jetzt seit 2001. Also das Beratungszentrum, glaube ich, seit 1998 ungefähr. Und dann 2001 diese Institutsambulanz, das ist so eine Kooperationsgeschichte mit dem EKA, mit dem Krankenhaus zusammen, wo es wirklich darum geht, da wird tatsächlich Psychotherapie gemacht für Menschen mit Beeinträchtigung. Und das sind entsprechend PsychotherapeutInnen sitzen da. Und dann sind dort aber auch noch Psychiaterinnen, die dort tätig sind und tatsächlich dann für den psychiatrischen Bereich da Medikamentenvergabe, Absprachen und so weiter da arbeiten. Genau, das ist so das Feld. Der Fachdienst Intensivpädagogik. Wir als recht kleiner Bereich auch, finde ich, obwohl wir mittlerweile auch, glaube ich, 5, ich überlege, wie viel sind wir? 6 Mitarbeitende in dem Bereich. Genau, die Schatzkiste. Ich weiß nicht, ob du Schatzkiste kennst als Projekt. Ist auch eine ganz tolle Sache. Da geht es vom Prinzip her um Partnervermittlung für Menschen mit Beeinträchtigung. Das hatte ich auch tatsächlich ein paar Jahre mal geleitet. Und da geht es wirklich darum, das ist wie so eine Art Partner-Single-Börse. Und da kann man sich eintragen lassen. Da gibt es auch ganz viele Gespräche. Da organisiert man einen Austausch. Da organisiert man Dates. Da gibt es aber auch die Schatzkiste als Treff, wo man sich treffen kann, wo sich die Menschen treffen können. Wo es gar nicht so sehr um Partnerschaft geht, sondern vielleicht auch um, man will in Gemeinschaft sein. Thema Einsamkeit ist da eine große Sache. Genau, das findet da statt. Das ist auch ein ganz tolles Projekt, was auch schon sehr lange besteht.
Und gilt das Angebot für ganz Deutschland oder nur im Hamburger Raum?
Nee, das ist tatsächlich nur der Hamburger Raum, also weil das ist sonst nicht leistbar. Also das schafft man nicht. Also es ist auch schwer von der Organisation, wenn es über weite Entfernung der Menschen zu vermitteln. Also eigentlich ist es theoretisch möglich, aber der Aufwand, der dahinter manchmal steckt und die Reisen und die Zeit der Organisation ist als sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen ist eher Raum Hamburg. Genau. Und so wird sehr gut angenommen. Und jetzt, du hattest aber gefragt, nochmal zur Arbeitsweise, kurz zum Fachdienst, ne, in dem Bereich, in dem ich arbeite. Oder hast du nochmal Fragen zur Institutsambulanz?
Nein, ich denke erstmal nicht. Also lass uns mal zu deinem Fachdienst, Intensivpädagogik, kommen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie so ein üblicher Ablauf in der Institution bei euch ist. Wie kommt eigentlich die Information zu euch, dass jemand Beratungsbedarf hat? Bekommt ihr da eine Anfrage? Wer fragt so üblicherweise an und wie wählt ihr aus, wer welche Unterstützung dann auch bekommt?
Okay. Ich versuche mich also sofort zu tasten. Wir erstmal als Fachdienste, so grundsätzlich unsere Aufgaben. Ne? Also wir haben so ganz verschiedene Aufgaben. Wir geben Fachberatung, wir versuchen uns in Krisenintervention, wir bieten Fortbildung an, wir arbeiten konsiliarisch mit der Psychiatrie zusammen. Fachberatung, falls ich das nicht schon gesagt habe, Kolleginnen bieten auch Supervision an. Wir gehen, okay, das erstmal so, als das sind sie grob die Schwerpunkte, die Aufgaben. Wir haben auch im Bereich auch nochmal Gewalt, Deeskalation. Und vom Prinzip her ist es so, dass Menschen, die, ich sag's mal, bisschen lustig eher, obwohl das ja gar nicht so witzig ist, immer diese Sorgen, Probleme, Nöte im Bereich der, sag mal, in diesem Bereich Eingliederungshilfe, also wo Menschen mit Beeinträchtigung unterwegs sind in allen Lebensbereichen, in allen Lebenslagen, wenn da irgendwie Schwierigkeiten, Probleme, Krisen da sind, können sich die Menschen an uns wenden. Und da gibt es ein Anmeldeformular und das wird dann quasi intern im Team, besprechen wir das, wer kann das machen, wann kann das gemacht werden. Und dann teilen wir uns das sozusagen rein. Manche Prozesse arbeiten wir auch im Tandem vereinzelt, also dass wir mindestens zu zweit da auch hingehen. Aber überwiegend ist es Einzeltätigkeit. Tatsächlich haben wir eine recht lange Warteliste, deswegen bin ich immer so vorsichtig mit Werbung machen, weil wir haben teilweise wirklich ein Jahr Wartelisten und das ist natürlich, und es ist total bewusst, dass es eine große Schwierigkeit ist, wenn es wirklich um Krisen geht, um schwere Lebenslagen, dass wir dann sagen müssen, es tut mir leid, vor einem Jahr können wir das irgendwie nicht bearbeiten. Das ist auch unangenehm, aber es geht nicht anders. Also wir haben die Ressourcen nur dafür, so zu arbeiten. Wenn wir eine Anfrage bearbeiten, nehmen wir Kontakt auf, da gibt es ein Erstgespräch, worum geht es da jetzt eigentlich, was ist das Thema, dass wir uns überlegen, was könnten wir, wie könnten wir unterstützen, ob es jemand in der Bereich Wohnen ist, in der Wohngruppe oder Schule oder zu Hause, es ist in der Tagesförderstätte, in der Werkstatt, gibt es ja unterschiedliche Bereiche, wo wir dann gucken und vielleicht auch schauen, was könnte man da machen. Und meistens ist es so, ohne da jetzt genau zu tief da einzusteigen, vom Prinzip her muss es ja bezahlt werden. Das ist ja so der große saure Tropf, den man lutschen muss, finde ich. Also auch für mich, auch als pädagogischer oder halbpädagogischer Mitarbeiter immer zu gucken, wie läuft es mit dem Geld. Aber es gibt Situationen, wo man sagt, da stellt man wir haben so ein Konzept, sage ich mal, oder so einen Rahmen, wo wir sagen, das nennt sich heilpädagogische Krisenintervention. Und in dem Rahmen können wir eigentlich ganz viel auch machen. Und da gehen wir übers Fachamt Eingliederungshilfe tatsächlich und beantragen das beim Fachamt, was meistens als Einzelfallentscheidung dann bewilligt wird. Es gibt Situationen, wo das Fachamt Eingliederungshilfe nicht zahlt, tatsächlich, das gibt es, müssen dann die Träger selbst zahlen oder teilweise auch die Familien privat. Das ist mal das Ungünstigste tatsächlich. Genau, das ist erstmal so organisatorisch. Wie kommen die Leute zu uns? Auch durch Werbung, E-Mail, Homepage-Auftritt, Mund-zu-Mund-Werbung, so funktioniert das, genau. Wir sind hauptsächlich für Erwachsene, nicht nur, es kommen auch Kinder teilweise zu uns, ist aber nicht so viel. Wir sind nicht nur in Hamburg tätig, ich denke, das ist unser großer Vorteil. Wir sind auch, ich bin teilweise auch in ganz Norddeutschland unterwegs und wir sind da sehr weit verstreut. Also wir haben da gibt da keine Grenzen tatsächlich, dass wir quasi nur für Alsterdorf arbeiten oder so, sondern wirklich jeder, der, wo es ein Thema gibt, kann sich an uns wenden und wir gucken, ob wir da unterstützen können. Genau.
Und du hattest jetzt schon gesagt, Einrichtungen, aber auch Familien, also vielleicht kannst du da mal zwei, drei Beispiele geben, wer sich da hinwendet, wäre so ein typisches Thema oder so ein typisches Konflikt, der auftaucht.
Oh je, da gibt es ja ganz so viele Sachen, also so exemplarisch mal irgendwie angenommen, eine Mama meldet sich, dass ihr Kind, Sohn oder Tochter, ist ja egal, das irgendwie sich immer weiter zurückzieht, ne? Dass irgendwie nicht klar ist, warum das ist, es gibt keinen Grund und das Kind zieht sich immer mehr zurück, will nicht mehr in die Werkstatt gehen oder will nicht mehr in die Schule gehen, zieht sich da, verweigert soziale Kontakte, ist nur noch im Zimmer, fängt vielleicht an, auch mit bestimmten Verhaltensweisen irgendwie sich selbst zu verletzen oder es kann ganz verschieden sein. Also das war so ein Bereich und die wenden sich an uns und fragen dann, Mensch, könnt ihr uns irgendwie helfen? Wir wissen nicht, was los ist. Habt ihr da eine Idee, was man da machen kann? Genau, das wäre so eine Möglichkeit oder was anderes gibt, auch wenn sie zum Beispiel eine Anfrage von der Psychiatrie kommt, wo es einfach darum geht, Mensch, wie sieht's aus? Wir wollen noch mehr Brillen, noch mehr Fachbrillen auf die Station bekommen sozusagen und wo es dann darum geht, irgendwie, dass sie eine Einschätzung von uns haben, wie kann man da noch mehr unterstützen, können wir noch Tipps geben für den Umgang auf Station oder für später nach dem Krankenhausaufenthalt. Was gibt's noch? Zum Beispiel Bereich Wohnen. Kommt eine Anfrage, ist irgendwie grenzüberschreitendes Verhalten mit vielleicht auch Fremdverletzungen und man weiß sich nicht mehr weiter, weil man schon einiges probiert hat und die wollen bestimmte Sachen verstehen von dem Klienten, um auch unterstützen zu können und fragen uns dann an, ob wir da irgendwie...
Bei dem Beispiel der Mutter wäre so, die sagen, sich an euch wendet, weil das Kind eben sich so zurückzieht, dass ihr dann fragen würdet, wer ist der Träger der Eingliederungshilfe und würdet euch dann an das entsprechende Amt wenden und von da wäre dann sozusagen die Finanzierung möglich.
Genau, das wäre tatsächlich möglich, meistens ist es so, wenn die Anfrage von Familien kommt und vielleicht noch gar nicht irgendwie das Kind beim Träger wohnt oder so, also es ist noch kein Träger gibt, der die Hauptmaßnahme, so heißt es ja im Sprech da, im Bürosprecher, wie auch immer dazu sagt, wenn es da noch niemanden gibt und nur die Eltern zuständig sind, ist es tatsächlich meistens, dass das Fachamt direkt
zahlt. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Du hast ja gesagt, ihr seid arbeitsteilig und es gibt diese psychiatrisch-psychotherapeutische Ambulanz und dann die intensivpädagogische. Also was ist da, ist das da der Unterschied? Also beispielsweise die Mutter schreibt einfach an euch sozusagen das Problem und dann wird das sozusagen intern aufgeteilt oder muss ich es gleich adressieren und was ist eigentlich jetzt so für dich der Unterschied zwischen psychiatrisch-psychotherapeutischer Ambulanz und Arbeiten und intensivpädagogischen Arbeiten?
Okay, das läuft formal ein bisschen getrennt tatsächlich. Ne? Es gibt die Möglichkeit, dass also bei der Institutsambulanz, dass da schon jemand angebunden ist, psychiatrisch tatsächlich in der ambulanten Versorgung ist und die sind ja auch regelmäßig im Gespräch, sehen sich auch häufiger und kriegen dann vielleicht mit, Mensch, Frau so und so, das Kind quasi von der Mutter, da läuft gerade was nicht so gut, der geht's nicht gut und irgendwie das medikamentös ist irgendwie ausgereizt oder es wirkt nichts und so. Und da gibt es dann schon auch den kurzen Draht, dass die dann sagen, meldet euch doch mal beim Fachdienst. Da gibt es auch einen Austausch. Aber das ist jetzt nicht automatisch, dass wenn eine Anfrage kommt, dass sie dann quasi automatisch in allen Bereichen bei uns dann andockt oder die Informationen für alle da sind. Da müssen wir dann untereinander uns austauschen. Und wir kennen uns ja auch. So, und die Arbeit läuft dann aber trotzdem separat, ne? Also wenn jemand psychiatrisch da angebunden ist, da gibt's dann die Versorgung und dann gegebenenfalls die Empfehlung bei uns drüben, das klingt jetzt so doof, aber wir sind zwei Häuser weiter sozusagen, da nochmal vorstellig zu werden für Erstgespräche und so weiter. Und wir gehen ja dann auch quasi das ist unser großer Vorteil, wir gehen ja wirklich dahin, wo die Probleme sind. Ich sage jetzt mal pauschal, 95% außer Haus und gehen immer zu den Klienten hin, egal wo sie sind. Und das ist jetzt in der Ambulanz eher nicht so.
Was ist so ein typischer Ablauf für dich in der Arbeit, dass du, wie bereitest du, also wie so ein typischer Tag, vielleicht so eine typische Woche, in der du dich da so einem Konflikt oder mehreren Personen, die Konflikte haben, wie bereitest du dich darauf vor?
Witzigerweise gibt es gar nicht wirklich nicht so einen typischen Tag und das ist auch das Gute, deswegen mag ich den Job so sehr oder die Arbeit, weil die so unterschiedlich ist, die ist so weit gefächert, da gleicht fast kein Tag dem anderen, deswegen mag ich das so sehr. Und aber so ganz so ungefähr, damit du ein Bild bekommst, vom Prinzip her arbeiten wir alle recht autark, sage ich mal, dass wenn es irgendwie einen Kontakt gibt, wo wir wissen, wir haben jetzt die Bewilligung für irgendetwas, wo wir jemanden unterstützen, sei es zu Hause oder im Wohnbereich oder, dann fahren wir da auf jeden Fall hin. Wir machen Termine, ich bespreche Termine im Vorfeld
schon. Darf ich ganz kurz, jetzt hast du gesagt, ja. Wir. Also seid ihr dann immer mehrere? Bist du allein?
Nee, tatsächlich, das habe ich eigentlich, wollte ich es ankündigen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen switchen werde zwischen ich und wir, weil einige Sachen sind so, wie wir arbeiten, sehr individuell und manches ist dann doch, dass fast alle Kolleginnen von mir dann auch so arbeiten. Deswegen, ich springe da, glaube ich, manchmal. Ich hoffe, das führt nicht zu sehr zu Verwirrung. Aber da sage ich mal, ich versuche es mal mit ich. Dann, wenn ich irgendwie, ich bespreche die Termine mit der Familie meinetwegen oder mit der Wohngruppe, wo ich dann hinkomme. Ich mache nicht nur Termine dann auch zu Hause oder in dem entsprechenden Lebensort, sondern auch wirklich, wo das Kind in dem Fall, ob es jetzt ein erwachsenes Kind ist oder Kind noch jung, ist jetzt erstmal wurscht, aber wo der Mensch mit dem Problem vielleicht auch arbeitet oder zur Schule geht oder. Ich versuche, alle Lebensbereiche kennenzulernen. Ich versuche, diese Person in allen Lebensbereichen kennenzulernen. Auch die Menschen, die dann vor Ort dann auch arbeiten, um ein ziemlich großes Bild zu machen, wie ist ja jetzt erstmal so die Situation, was ist da los sozusagen. Und so ist dann quasi auch meine Woche, dass ich dann verschiedene Termine habe, bei den Familien oder bei Wohngruppen, Tagesförderstätten und den einfach dann hinfahre und dann besprechen wir immer schon vorher, okay, da komme ich zum Hospitieren, da komme ich zum vielleicht schon zwischendurch nochmal ein Erstgespräch mit dem Team zusammen oder zwischendurch nochmal mit dem Team, wie läuft's, wie lief's die letzten Wochen oder. Also es ist, wie gesagt, sehr vielfältig. Ich versuche immer vor Ort, das dann alles zu klären, ob das Situationen sind, wo ich dann 1:1 mit dem Mensch arbeite, um den es geht, ob es Situationen sind, wo ich vermehrt mit den Mitarbeitenden oder mit der Familie, mit den Eltern zusammen spreche und arbeite. Das hängt dann quasi immer von der Frage und Problemstellung ab. Es gibt ja keine pauschalen Lösungen für die Menschen, für die Probleme, die an uns herangetragen werden. Das wird dann wirklich individuell immer nochmal geguckt, wie dann auch die Arbeitsweise sich gestaltet in einem Prozess. Ne? Ob es dann mehr Interaktion mit dem Menschen ist, mit den Schwierigkeiten oder gezielt mit den Eltern oder alles zusammen oder mit den Teams dann. Das hängt dann immer von den Problemstellungen ab und wie ich das einschätze, wie man die vielleicht lösen könnte.
Gibt es so etwas wie typische Konflikte, die auftreten und vielleicht auch typische Ursachen, wo du sagst, ist etwas, was dir relativ häufig begegnet?
Typisch, ist schwierig tatsächlich. Ich finde, also wie gesagt, ich arbeite ja fast hauptsächlich mit erwachsenen Menschen. Ich finde, das Typischste, was ich am meisten vorfinde, ist eine Überschätzung, dass ich nenne es jetzt mal das Umfeld, egal was das jetzt ist, ne, ob das jetzt Familie oder Wohngruppe oder so ist, dass das Umfeld häufig eine andere Einschätzung hat, was die Person, wie die Person die Welt sieht und was die Person vielleicht auch manchmal braucht und für Bedürfnisse hat. Das wird mir häufig bewusst, wenn wir, das gibt ja in den letzten Jahren, macht ja diese Skala der emotionalen Entwicklung, Diagnostik macht ja so eine große Runde gerade in Deutschland. Also so ein Fragebogen zur Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes eines Menschen. Und das mache ich recht häufig, aber das mache ich immer mal wieder mit den Teams zusammen. Und da kommt häufig so dieser Aha-Effekt, okay, das ist also, das passt sehr viel mehr zu dem, was wir beobachten, als wie wir es als Team gedacht haben, was die Person braucht. Ne? Also es gibt Hilfsstellungen, und da merke ich dann häufig, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, die Klienten, heißt es bei uns im Fachsprech oder in der Arbeit, die sind so, wie sie sind und die haben ein bestimmtes, jetzt fachlich ein bestimmtes Entwicklungsniveau, ne, vom Denken und auch in der emotionalen Entwicklung. Und ich glaube, dass häufig, das ist nicht passgenau, die Begleitung häufig. Das sind da, zumindest da, wo es viele Schwierigkeiten gibt, finde ich es typisch da. Und da kommt so ein Aha-Effekt. Ach krass, den hätte ich viel, viel älter oder viel reifer oder wie auch immer eingeschätzt mit ganz anderen Bedürfnissen. Aber Mensch, da ist ja wirklich Bindung und Sicherheit primär. Da müssen wir halt auch in dem Bereich erstmal gucken, anstatt jemanden immer alleine Bus fahren zu lassen. Und das ist ständig eine permanente, totale Überforderung, was dann zu einem Rückzug dann auch hinten raus wieder führt. Ne?
Und gibt es da so Ähnlichkeiten zwischen Konstellationen in Familien und jetzt in einmal eher professionalisierten Institutionen, selbstständig wohnen und so weiter? Sind das häufig ähnliche Ausgangslagen oder erlebst du da große Unterschiede? Und wenn ja, was machen die so aus?
Ja, da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Also es sind ja zwei wirklich unterschiedliche Settings, sage ich mal, ne? Der Vorteil in Familien ist ja, dass es immer die gleichen Personen sind, die ja fast durchweg da sind. Ne? Das sind die ganz festen, sicherheitgebenden Bindungspersonen im besten Fall. Und in Wohngruppen hat man ja, oder auch in Werkstätten, in Wohngruppen dann, da arbeiten viele Menschen, viele Mitarbeitende. Also da sind irgendwie statt irgendwie Mama und Papa und vielleicht Geschwister, sind ja in der Wohngruppe vielleicht 10 verschiedene Menschen, die da in den Diensten arbeiten. Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied, weil ich denke, dass diese Vielfalt kann vielleicht auch ein Vorteil sein der vielen Menschen im Dienst. Aber auf der anderen Seite ist, was ich häufig erlebe, also man muss ja auch immer sagen, ich bin häufig ja nur dort, wo es Schwierigkeiten gibt. Ne? Ich meine, ich habe auch so ein Brennglas in dem, was ich sehe. Ich will das auch nicht so falsch verstanden wissen als Verallgemeinerung, als Verallgemeinerung. Aber da, wo es häufig Schwierigkeiten gibt, ist es auch so, dass meinetwegen bei 10 Mitarbeitenden da vielleicht auch 9 unterschiedliche Herangehensweisen gibt, bezogen auf einen Menschen, jetzt mal überspitzt formuliert. Und das kann natürlich auch Schwierigkeiten hervorbringen. Und das ist natürlich im familiären Kontext eher nicht so.
Uwe, ich muss mal zwischenfragen, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du zum Beispiel in ein stationäres Wohnheim kommst, in dem 10 Mitarbeiter mit 9 verschiedenen Sichtweisen sind? Also wie gehst du dann vor?
Ja, wir setzen uns erstmal zusammen. Also meistens ist es ja im Rahmen von einer Dienstbesprechung oder so, dass ich dann vorbeikomme und dann irgendwie 1,5 Stunden Zeit habe, mit dem Team da zu arbeiten. Und ich glaube, oder wenn ich das jetzt mal so für mich Revue passieren lasse, was ich da eigentlich tue, so die ganze Zeit, die letzten Jahre, versuche ich durch meine fachliche Sicht, die ich habe, tue ich das sehr fokussieren, um was es hier geht. Und mittlerweile habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Ich sehe vielleicht bestimmte Sachen, wo ich das Gefühl habe, das könnte gut klappen oder wie ich bestimmte Sachen einschätze und versuche eigentlich da aus diesen, also überspitzt formulierten 9 von 10 verschiedenen Sichtweisen, versuche ich statt 9 verschiedenen Sichtweisen, versuche ich wenigstens nur noch das zu reduzieren. Also dass die Sichtweise vielleicht ein bisschen homogener wird. Das ist, glaube ich, das, was ich versuche. Und da müssen wir manchmal diskutieren. Manchmal wird das angenommen, was ich sage, manchmal auch nicht. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das denn so sein könnte. Aber das wäre so mein Ansatz, auch über so diesen Perspektivenwechsel herzustellen, also sich anzunähern an den Menschen, um den es geht, und das irgendwie fachlich sehr intensiv zu begründen und herzuleiten, um eben da so ein bisschen einheitlicheren Blick vielleicht auf die Sache auch zu bekommen. Also das ist zumindest mein Ansatz, wie ich da mit umgehe. Ja.
Ist es auch wiederum mit Familien dann anders, wenn du dort bist?
Nö. Tatsächlich, also ich weiß nicht, was du mit anders meinst tatsächlich. Ob jeder eine andere Sichtweise auf das eigene Kind hat, oder?
Ja, schon. Also zum einen, ob es häufig vorkommt, dass es so unterschiedliche Sichtweisen auf das Problem gibt, ne? Zwischen vielleicht Mutter und Vater oder zwischen den Geschwistern und der Perspektive der Großmutter. Und zugleich, ich habe ja auch lange im Wohnheim gearbeitet und natürlich, wenn es da zu Konflikten kommt, hat es ja auch oft mit einem selber zu tun. Es sind auch emotionale Themen, aber gleichzeitig ist man ja doch in einer beruflichen Rolle. Man ist doch irgendwie distanzierter. Und ich kann mir vorstellen, wenn du natürlich zu den Familien nach Hause kommst, dass es ja dann doch viel, näher oder intimer ist. Und wenn ihr über bestimmte Probleme sprecht, dass es ja dann nicht nur um die des Kindes dreht, sondern ja vielleicht auch partnerschaftliche Themen aufpoppen oder Konflikte mit den Geschwistern und so weiter. Also so war die Frage gemeint.
Nee, ich versuche, also grundsätzlich, also es ist so meine Prämisse oder das ist immer das, wovon ich ausgehe. Also wenn so eine Thematik, eine Schwierigkeit im familiären Umfeld ist, dann weiß ich, dass es auf jeden Fall immer sehr emotional ist. Also Eltern sind nun mal emotional sehr gebunden an ihre Kinder. Das ist ja eigentlich, finde ich, in der Natur der Sache. Und meistens ist es dann auch entsprechend, sind das die Gespräche, die wir haben, auch oft sehr emotional. Versuche sehr sensibel auch zu sein. Aber letztendlich unterscheidet sich da dann doch wiederum nicht viel, dass ich so transparent und offen und ehrlich wie möglich sein möchte und das einbringe und versuche dann ganz, ganz, ganz sachlich trotzdem auch meine fachliche Sicht auf die Dinge zu vermitteln. Und dann muss man gucken, was bedeutet das dann für die Situation? Ne? Was müssen wir was umstellen? Müssen wir Abläufe ändern? Macht es Sinn, über Auszug zu sprechen? Macht es Sinn, ne? Also über Ablösungsprozesse oder? Das kann ja dann vielfältig sein. Aber ich weiß, dass es immer sehr emotional ist, eine hohe Stressbelastung, und da versuche ich dann natürlich jetzt kein zusätzlicher Stressor zu sein. Also da ist fachlich kein Unterschied zum Team sozusagen, also bin mehr nur, dass ich da bei Familien immer davon ausgehe, das ist so ein absoluter privater Raum, wo ich hinkomme, und auch emotional meistens sehr, sehr aufgeladen, aber nicht negativ aufgeladen, also das, sondern einfach sehr emotional häufig begleitet. Ne?
Ich möchte nochmal auf eine Sache zurückkommen. Die hast du vorhin schon mal erwähnt, dieses Diagnostikkonzept, mit dem du ja viel arbeitest. Und das sieht heißt Skalen der emotionalen Entwicklung Diagnostik. Könntest du bitte noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen? Da hat ja für dich und für dieses bessere Verständnis der Person, die da in der Krisensituation ist, doch recht wichtig ist. Könntest du vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr dazu sagen?
Gern. Ich kann zu dem Konzept gern was sagen. Seht, Skala emotionale Entwicklungsdiagnostik. Vom Prinzip her ist es ein entwicklungspsychologisches Instrument, das versucht, die emotionale Entwicklung eines Menschen zu erfassen durch einen Fragebogen. So, die Erkenntnis ist, dass alle Menschen gehen durch eine Entwicklung, eine emotionale Entwicklung. Und bei dem Instrument wird davon ausgegangen, dass es so Stufen gibt. Ne? Also so diese Plateau-Geschichte vom Prinzip. Und dass jede Entwicklungsstufe einer emotionalen Entwicklung, die hat auch bestimmte Bedürfnisse, gehen da einher oder halt zur Grundlage. Also dass verschiedene Entwicklungsstufen haben entsprechend auch unterschiedliche Grundbedürfnisse zur Grundlage. Und jetzt kann man mit dem Fragebogen gezielt schauen, auf welcher Entwicklungsstufe emotional ist jemand, um zu gucken, was könnten da für Bedürfnisse dahinter stehen, auf was für einem Entwicklungsniveau ist denn jemand? Es ist eher. Also es geht immer um die Hauptbedürfnisse, ne? Und da gibt's halt Phasen wie Entwicklungsphasen, Phase 2, so Bindung und Sicherheit als das Hauptbedürfnis. Und die nächste Phase wäre dann, da geht's um Autonomie. Und so kann man so die verschiedenen Stufen werden da aufgezeigt. Und die Grundidee ist, wenn ich jemanden, das ist ja auch nichts Neues, aber jetzt wurde es mal richtig gut in einem Bogen verpackt, auch praktisch für die tägliche Arbeit vor Ort. Wenn ich einem Menschen bestimmte Bedürfnisse nicht befriedige, dann führt das zu sogenannten pathologischen Verhaltensweisen. Also das ist das, was man dann krankhafte Verhaltens- oder abweichende negative Verhaltensweisen nennt. Aus der medizinischen Sicht, aber man kann sagen, ja, wir müssen halt die Bedürfnisse, die dieser Mensch braucht, denen müssen wir nachgehen. Der kann ja sich auch besser entwickeln, ohne vielleicht so ein Kompensationsverhalten zu zeigen, weil diese vermeintlich pathologischen Verhaltensweisen sind ja vom Prinzip eigentlich Kompensationsverhalten, um die Bedingungen, die dazu führen, dass meine Bedürfnisse nicht befriedigt werden, die irgendwie zu auszugleichen. Das steckt dahinter. Und das kann man mit diesem Bogen eigentlich ganz gut einschätzen. Er hat ein paar Fallstricke, aber da kommt immer so ein Holzschnitt, sage ich mal, raus als Ergebnis. Und dann kann man sagen, okay, was ergibt es jetzt für diesen Menschen entwicklungsmäßig? Und das ist für die Arbeit vor Ort immer eine tolle Erleichterung.
Also heißt, dass es zum Beispiel sein kann, jemand ist 24 Jahre alt von seinem biologischen Alter und hat aber noch nicht gleichermaßen den emotionalen Entwicklungsstand wie ein 24-Jähriger, sondern aus unterschiedlichen Gründen einen Entwicklungsstand wie jemand, der, keine Ahnung, 2 Jahre alt ist oder 3 Jahre alt ist. Und das, diese Diskrepanz kann man dadurch besser erkennen.
So sieht's aus.
So.
Genau.
Kann man,
ja. Genau. Und dadurch kommt auch diese Überforderung zustande, die ich vor eingangs genannt habe, ne? Dass wenn jemand tatsächlich anders eingeschätzt wird, also das Krasseste, was ich mal war, da frage ich immer vorher so, und was ist so euer Gefühl, Referenzalter, sage ich dann immer, und dann näher so vorpubertär, 11, 12, ne? Referenzalter, und dann kam raus drittes Lebensjahr bis 7. Lebensjahr. Und das ist schon, und da merkt man dann auch, da kommt vielleicht der Clinch her, da kommt der Konflikt vielleicht her, dass ich dem Menschen, um den es geht, viel zu viel erwarte und abverlange, dass der bestimmte Sachen selber schon machen und verstehen kann. Genau, und das war aber gar nicht der Fall.
Dann wird in der Konsequenz, oder wie sieht's für dich dann, oder was ergibt sich daraus, dass man diese Entwicklungs- oder das emotionale Entwicklungsalter durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte Übungen anheben kann? Oder würde dann, denkt man, dass es die ganze Zeit jetzt auch nur auf diesem Entwicklungsniveau bleiben wird? Gibt es auch eine Entwicklungsperspektive?
Also die Entwicklungsperspektive, die ist immer. Ich glaube, die ist ja im pädagogischen Optimismus immer vorhanden. Aber ich denke, die gibt es immer. Und bedeutend tut das, wenn wir jetzt was rausfinden, dass wir dann für diese Entwicklungsstufe, und da ist halt auch das Buch ganz cool dazu, dass die ja hinten so pauschale Empfehlungen sind. Was gibt es für wichtige Sachen auf dieser Entwicklungsphase? Was sind für Entwicklungsschritte, die wichtig sind bei den Menschen auf dieser Phase? Und da gibt es ganz viel Input und Ideen, wie jetzt quasi Mitarbeitende oder Eltern vielleicht ihre eigenen Handlungen nochmal anpassen können, um vielleicht dem eigenen Kind oder dem 24-jährigen Menschen, den du gerade angesprochen hast, dem vielleicht nochmal bedürfnisnäher zu unterstützen und zu begleiten. Und da kann man, glaube ich, Entwicklung induzieren, also ermöglichen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wenn eine Krise entsteht durch nicht passgenaue Begleitung, ne, weil Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dass man vielleicht auch in der Krise vielleicht jemand da rausholen kann, wenn man jetzt wieder anfängt, auf die Bedürfnisse einzugehen, die jemand auch wirklich braucht, um Sicherheit, um sicher zu sein, um sich gut zu fühlen. So.
Gibt es eigentlich auch Erwachsene mit Behinderung, die sich an dich wenden? Dass es jetzt gar nicht die Familien oder die Institutionen sind, oder ist das eher unwahrscheinlich?
Nee, das ist unwahrscheinlich tatsächlich. Ja. Also die Anfrage kommt ja meistens von gesetzlichen Betreuern, also ob das dann Eltern sind oder dann bestellte gesetzliche Betreuer. Aber dass selbst ein Klient selbst sich an mich gewandt hat. Es gab einmal, gab es einen jungen Mann, mit dem habe ich schon mal vor ein paar Jahren gearbeitet. Und der hatte dann quasi gesagt, Mensch, hier, das ist dann mit der Wohnhausleitung besprochen. Er würde gern wieder, gibt's gerade Themen sozusagen, die nicht so einfach waren. Ich würde gern wieder mich mit Uwe treffen, weil es damals so gut funktionierte. Also es war dann aus seinem Wunsch heraus, weil sonst die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die sind gar nicht so, die sprechen nicht so viel oder sprechen kaum, haben kaum Verbalsprache.
Ja, eine Frage kann ich mir vorstellen, interessiert ja zumindest hier die Community. Hast du auch Erfahrung mit Erwachsenen oder Jugendlichen mit WBS?
Ja, also tatsächlich, aber ne, ich arbeite jetzt schon so lange in dem Bereich, ja auch als Heilerziehungsleger damals und so weiter. Auch im Studium habe ich nebenbei gearbeitet, aber WBS bis jetzt erst eine Person kennengelernt. Tatsächlich. Deswegen habe ich da ein bisschen Erfahrung, aber ein bisschen. Minimal.
Und jetzt im Kontext deiner aktuellen Tätigkeit in dem Beratungszentrum, ja?
Genau, das war auch tatsächlich eine Anfrage, die da aus einer Wohngruppe kam zu einer Person mit WBS, genau.
Dein Arbeitsschwerpunkt ist, das hatte ich ja schon angesprochen, die Autismus-Spektrum-Störung, was für mich jetzt auch ein weiterer Grund war, warum ich dich zum Podcasten hier eingeladen habe. Vielleicht für dich so zur Einordnung oder Rahmung. Chris Leber, die Vorsitzende vom WBS-Bundesverband, hat mir kürzlich erzählt, dass immer mehr Anfragen so von Familien an sie bzw. den Verband errichtet werden zum Thema Autismus und Umgang mit autistischen Verhaltensweisen. Ich beschäftige mich ja seit Mitte der 2000er intensiv mit dem WBS und der Forschung und kann mich erinnern, dass zu dem Zeitpunkt es so eine Diskussion oder Debatten gab, dahingehend, dass man gesagt hat, also Jugendliche, Erwachsene und Kinder mit WBS, die sind so besonders freundlich, die sind hyperfreundlich, hypersozial, besonders sozial kompetent im Umgang mit anderen. Und dann gab es einige, die sogar die Hypothese aufgestellt haben, dass das WBS so weit wie ein Gegenpol zum Autismus sein kann oder dass man es wie so ein Spiegelbild sagen versteht, weil man ja zu dem Zeitpunkt auch noch angenommen hat, dass Personen mit Autismus eher wenig sozial sind und wenig oder als wenig sozial kompetent betrachtet wurden. Und hat das sich ja im Laufe der Jahre relativiert, sowohl bei der Forschung über Autismus als auch WBS, dass man heute ja sagen kann, dass Personen mit WBS und Autismus weder jetzt außergewöhnlich sozial kompetent noch inkompetent sind, jetzt im Allgemeinen besprochen. Also alle, wenn man alle Bereiche des Sozialen sozusagen über sich anguckt, sondern dass es eher in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Schwierigkeiten gibt oder Besonderheiten. Also ich kann mich an eine Studie von Marissa Fischer erinnern, die sie mit Erwachsenen gemacht hat und die konnte zeigen, dass also Erwachsene mit Autismus zum Beispiel viel weniger Kontakte zu anderen initiieren als Gleichaltrige und vor allem im Vergleich zu Personen mit WBS. Also Leute mit WBS initiieren sehr, sehr viel mehr und besser. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Verhaltensweisen und die Absichten, also warum sich jemand so verhält, wie er sich verhält, also Personen mit Autismus eher oder besser verstehen können als Leute mit WBS. Das heißt, Personen mit WBS initiieren mehr Interaktion, aber haben sozusagen die Schwierigkeiten, sagen die Verhaltensweisen zu deuten. Und daran anknüpfend sind ja auch so diese Themen wie Schwierigkeiten mit dem Aufbau von Freundschaften und so weiter, weil es ja da sehr wichtig ist, dass man, um eine Freundschaft oder eine romantische Beziehung zu pflegen, ja doch sich auf den anderen einstellen muss und verstehen oder lernen muss, warum handelt jemand so, wenn er mir vielleicht jetzt gerade die Unwahrheit gesagt hat, um mich vorsichtig zu verletzen, oder sagt er eigentlich nur, um sozusagen mich zu schonen oder Rücksicht zu nehmen. Ne? So könnte man es deuten. Und unabhängig davon ist jetzt, oder man kann sagen, dass in der Forschung so immer wieder auftaucht, dass Kinder und Jugendliche inzwischen sowohl die Diagnose WBS als auch Autismus erhalten. Das sind so, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Schirm, aber sagen wir so 5-10% der Kinder, zumindest wird das immer in einigen Artikeln sagen hervorgehoben oder Forschungsarbeiten. Und jetzt unabhängig davon, ob die Diagnose Autismus vorliegt oder nicht, zeigen die Kinder so Verhaltensweisen, die häufig mit Autismus in Verbindung gebracht werden. Andrea Samson, die ja hier schon auch im Podcast war, der hat ja erzählt, dass dieses Thema Emotionsregulation, oder das hat sie erforscht während der Corona-Pandemie-Maßnahmen. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit WBS die Tendenz haben, sich zu Hause dann, oder hatten, sich zu Hause zurückzuziehen. Und das betrifft ja jetzt nur das Sozialverhalten. Es gibt auch Ähnlichkeiten wird oft beschrieben, dass Kinder und Jugendliche so enge Hobbys haben und Vorlieben, um die sich alles kreist. Ein Geräusch für eine Waschmaschine oder bestimmte Dinosaurier oder bestimmte Steinarten und so weiter. Und darum ganz, ganz häufig das Gespräch sich darum dreht, dass die Interaktionen, sagen so, begonnen werden, initiiert werden, aber dann mitunter die Rückantwort, der Dialog oder die Antwort, ne, dann nicht so ausfällt, wie wir üblicherweise kommunizieren, sondern dann sich um bestimmte Spezialthemen eben dreht, ne, oder dass es auch Themen sein können, die besondere Ängste auslösen, Geräusche, dass jemand hustet, Angst vor Lachen oder ein Arztbesuch und man sozusagen dass dann Eltern beschreiben, dass die Kinder in so Wiederholungsschleifen sich kreisen und oder in Wiederholungsschleifen sozusagen gefangen sind. Und jetzt habe ich eine ewig lange Vorrede gemacht, also oder rede dazu. Kurzum, was würdest du Eltern, Lehrern oder im Wohnheim, wenn du dorthin gehst, was würdest du dann sagen, wenn die dich fragen, wie kann man mit so einem Verhaltensweisen umgehen?
Das ist schwierig.
Aber, oder vielleicht, ja. Vielleicht so, du kannst dir noch mal vorstellen, welche Vorstellung du von Autismus hast, dass du vielleicht dazu noch mal ein paar Worte sagst, aber kannst auch zuerst die Fragen beantworten, die ich dir zuerst gestellt habe. Aber jetzt vielleicht als Rahmen, weil natürlich kennen viele Wort Autismus, aber dass du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagst aus deiner Sicht, was du unter Autismus verstehst und welche Vorstellung du davon hast, denn du arbeitest ja dann auch mit den Personen. Mhm.
Okay, gern, mache ich. So Autismus so grundsätzlich, ohne jetzt irgendwie weit auszuholen und so in das Theoretische abzudriften. Also ich meine, es gibt bestimmte Symptomkriterien, die wissen die Psychologinnen und die Psychiater, wissen die Kinderärzte. Ich denke, das sollte am meisten klar sein. Oder das Hauptproblem bei autistischen Menschen ist das Thema so dieser Vorhersehbarkeit. Das ist so für mich immer das A und O, und vor allem auch wird mir immer wieder klar bei den Menschen, mit denen ich auch arbeite. Also es geht jetzt nicht darum, mit einer Zauberkugel in die Zukunft gucken zu können. Das meint es jetzt nicht mit Vorhersehbarkeit, sondern bestimmte Sachen einschätzen zu können, was wird passieren. Und da haben autistische Menschen Schwierigkeiten. Und da gibt es auch alte Modelle von früher, die sind schon recht alt, aber diesen Gedanken ganz gut greifen. Und dass viele Verhaltensweisen, die autistische Menschen zeigen, die erzeugen grundsätzlich eigentlich eine Vorhersehbarkeit, also beziehungsweise erzeugen die Informationen, die die Menschen selber verarbeiten können, wiedererkennen können und somit ja auch Sicherheit generieren können. Weil wenn ich Schwierigkeiten habe, vorherzusehen, was passieren wird oder eine Situation zu erkennen, Räume zu erkennen, wiederzuerkennen, Menschen wiederzuerkennen, auch wenn die eben heute mal eine andere Brille tragen, dann erlebe ich vielleicht im schlimmsten Fall ganz viele Situationen als immer wieder neu und bedrohlich. Und das wird natürlich als Angst erlebt, ne? Also das Erleben der Menschen ist dann meistens halt Angst. Und das wird versucht, durch die Verhaltensweisen, die wir eigentlich kennen, die ja auch ein Teil von dieser Symptomtrias ist bei Autismus, dieses sich wiederholende, sogenannte Stereotype Verhaltensweisen, das wird eigentlich aus meiner Sicht, sind das ja dann die Kompensationsstrategien dieser Unvorhersehbarkeit oder mit dieser Angst zu kompensieren und sich wieder Sicherheit herzustellen und wieder positive Emotionen zu erzeugen. Und das kann da ist der Mensch vielfältig, das kann durch so viele Sachen sein. Wenn es der Lichtschalter ist, der immer wieder an- und ausgedrückt wird, aber es vermittelt halt immer, die Welt ist in Ordnung, es passiert das, was ich erwarte, es geht immer wieder das Licht an, die Welt ist in Ordnung, es ist so schön, es gibt mir Sicherheit, alles ist gut. Das kann mit Schnürsenkeln sein, die ich über den Finger schnipse, 1 Million Mal am Tag in der pursten Perfektion immer wieder auf die richtige Stelle an der Hand. Das kann auch einfach nur durch Brummen und Lautieren sein. Das kann durch an sich rumtippen sein, im Gesicht oder Fingerschnipsen, Handwedeln. Diese ganzen Handlungen und Verhaltensweisen, die man so kennt und die man schon mal gesehen hat, würde ich halt in die Richtung sehen, dass sogar auf einer sehr körperlichen Ebene in Sachen Selbststimulation, deswegen nennt man es auch Stimming heutzutage, dass quasi diese Vorhersehbarkeit auch auf seiner sehr körperlichen Ebene wiederhergestellt wird, ne? Indem immer wieder das Gleiche gemacht wird. Es gibt immer wieder durch den Reiz das Signal, was ich spüre, gibt es immer wieder das Okay im Gehirn, ja, Handlung ist richtig ausgeführt, es ist alles in Ordnung, ich habe sogar eine Kontrolle darüber, ich bin selbstwirksam und kann halt dadurch eigentlich mir wieder eine Vorhersehbarkeit schaffen und vor allem auch eine Selbstregulation. Ne? Letztendlich sind das alles Selbstregulationshandlungen vom Prinzip. So, genau, so verstehe ich vom Prinzip Autismus. Und das ist dann abhängig, finde ich, wie der Mensch entwickelt ist, sage ich mal. Also auch in der Denkentwicklung oder emotionalen Entwicklung, dass vielleicht nicht jeder irgendwie die Hand vor den Augen wedeln muss, sondern es gibt halt auch Menschen, die sagen, ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema, Spezialinteresse und bin da so gut und das fokussiere mich nur da drauf, weil dann kann ich alles andere auch abschalten. Darin kenne ich mich aus, das kann ich, alles andere kann ich ausblenden und überfordert mich vielleicht auch nicht und bin dann halt auch super gut. Und das können in Schränke rücken, Ordnung sortieren und so weiter. Also es findet sich eigentlich dieser Aspekt in fast allen diesen Handlungen wieder, aus meiner Sicht. Genau. So verstehe ich letztendlich auf sehr oberflächlich erstmal Autismus sozusagen. Und da könnte man auch schon so, also wenn das okay ist, war das für dich verständlich soweit? Könntest du nichts, aber.
Ja,
okay.
Ja.
Und da wäre für mich jetzt auch die Überleitung zu den Aspekten, die du gebracht hast, ne? Wenn es jetzt darum geht, autistische Züge, bin da mal vorsichtig. Scherzhaft frage ich immer, wo ist der Bahnhof? Gibt es da einen autistischen Bahnhof oder wie sieht sowas aus? Aber es ist eher ein Scherz. Ich will auch gar niemanden zu nahe treten oder abwerten. Könnt ihr mir vorstellen, dass so Verhaltensweisen, die auch Menschen mit WBS zeigen, den ähnlichen Zweck haben, sich Sicherheit herzustellen, sich zu regulieren? Einfach, wenn irgendwas gerade zu viel ist, wenn eine Überforderung ist, eine akute Überforderungssituation, dass man sich da einfach zurückzieht oder bestimmte Verhaltensweisen zeigt, weil die immer gleich sind und da passiert nichts Neues, ich kann das gut verarbeiten. Ich denke, dass das Verhaltensweisen sind, die diese Menschen auch durchführen oder vollziehen. Ich könnte mir vielleicht aber vorstellen, dass so die Ausgangslage vielleicht eine andere ist. Also das Motiv könnte das Gleiche sein, also eine Selbstregulation, ne? Das ist, es beruhigt mich, aber vielleicht der dahinterliegende Grund ganz tief, weicht vielleicht ab von dem eigentlichen Kern, wo es vielleicht bei Autismus drum geht. Weil so meine Vorstellung, wie ich mir das erklären würde.
Und in der Beratungssituation, was würdest du jetzt zum Beispiel in der Familie raten, wenn die sagt, so wie du vorhin skizziert hast, die Mutter meldet sich und sagt, mein Kind zieht sich relativ stark zurück und oder benutzt dann ganz, ganz häufig die gleichen Fragen. Also ich kenne zum Beispiel eine Familie, da hat eine erwachsene Tochter unglaubliche Angst vor dem Arzt. Und dann ist es so, dass die Eltern hin und her gerissen sind, weil einerseits möchten sie doch, dass ihre Tochter, die ja auch schon erwachsen ist, informiert ist möglichst, dass sie sich ja vorbereiten kann. Andererseits, wenn es zu viel vorher kommt, dann geht es mit so viel Fragerei schon Wochen vorher los. Ja, vielleicht kannst du mit dem Beispiel was anfangen. Wie sieht dann so eine Beratung, also wie berätst du dann? Oder wie würde jetzt vielleicht nicht nur eine schnelle Antwort, aber gibt es etwas, was du dann den Familien mitgibst, wonach sie fragen könnten oder sich orientieren könnten?
Mein erster Schritt ist in diesem Zusammenhang gar nicht vorschnell Tipps zu geben, sondern wir versuchen wirklich uns anzunähern. Wir versuchen das erstmal zu verstehen. Also ich denke, ein hundertprozentiges Verstehen ist so schnell immer nicht möglich oder schwer. Aber wir versuchen irgendwie ein Verstehensmodell zu entwickeln halt, ne? Aber was ist der Sinn? Wann macht ihr das und so weiter? Und dann gucken wir, was sind da für Möglichkeiten, die man nutzen kann. Also so grundsätzlich, wenn es jetzt um so Verhaltensweisen geht, jetzt unabhängig von den Fragen, was du gerade meintest, aber um so dieses irgendwie bestimmte motorische, immer gleiche Abläufe durchzuführen. Ich sag dann immer, gut, wenn das Selbstregulationsmöglichkeiten dieses Kindes, dieser Person sind, dann lassen wir die doch erstmal. Also wenn das Kind, der Mensch, sich dadurch selbst regulieren kann, dann lassen wir das, weil wenn wir das wegnehmen oder unterdrücken, dann stürzen wir jemanden in eine Krise. Also das wollen wir ja auch nicht oder das macht es ja schlimmer vom Prinzip. Deswegen lassen wir erstmal die Selbstwirksamkeit des Menschen darüber, lassen wir erstmal. Und dann gucken wir uns an, okay, was sind denn die Situationen, die das vielleicht auslösen oder gab es einen großen Vorfall oder ist irgendwas stressig, also dass wir eher auf Spurensuche gehen. Was könnten denn Stressindikatoren sein? Da müssen wir abklappern, sind die im Umfeld zu finden? Hat sich was geändert? Gibt es einen neuen Busfahrer, Busfahrerin für die zur Schule? Ne, ist der Fahrdienst sich geändert? Gibt es in der Schule Veränderungen? Gibt es zu Hause Veränderungen? Gibt es vielleicht auch, also wirklich auch Familienveränderungen? Ne? Auch, ist jemand gestorben oder irgendwas? Das sind ja sehr emotionale Themen, die häufig zu solchen Verhaltensweisen auch führen. Oder was wir aber nicht vergessen dürfen, ist auch so die körperliche Ebene. Das vergesse ich manchmal tatsächlich schmerzhaft. Also vergessen nicht, aber da kommen wir mal, es spielt der Aha-Effekt. Dass wir dann doch auch bei wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger oder massiver ist, das Verhalten, was jemand zeigt, wirklich auch medizinisch bestimmte Sachen ausschließen. Damit wir uns nicht verlieren in irgendwie, wir gucken und suchen und finden nichts und dann ist es irgendwie medizinisch lösbar. Also jetzt nicht, dass ein krankheitsbedingt gezielt ein Verhalten hervorgerufen wird, das nicht, aber dass durch den Körper irgendwas, Körper sendet Signale, die das Kind vielleicht noch gar nicht versteht, weil es ein richtiges Körper selbst noch gar nicht so entwickelt hat. Da ist was im Körper und es versteht es nicht, führt zu totaler Verunsicherung und führt dann zu bestimmten Verhaltensweisen, wo wir uns fragen, was ist das jetzt plötzlich, wo kommt das plötzlich her? Also dass man da auch, wenn es schwierigere Themen gibt, auch immer erst dann medizinisch abprüfen, ob die eine Grundlage haben. Und das andere ist, wie gehen wir mit solchen Sachen um, so vielen Fragen? Unser Ziel ist ja, in dem Beispiel, was du genannt hast, irgendwie Sicherheit herzustellen. Und sicherlich werden wir erstmal, da geht es um Orientierung, da geht es sicherlich auch um Fragen beantworten. Und sicherlich gehört da vielleicht auch zwischendurch mal dazu, jemanden abzulenken oder auf was anderes zu richten oder sich mal zu fokussieren, auf vielleicht auch mal mit einigen geht's auch mal so Meditationsübungen machen oder also es geht nicht mit jedem, aber es gibt Menschen auch in meinem Feld, wo das durchaus möglich ist. Also da auch zu gucken. Also es kann ja auch dann wirklich endlos Schleifen geben, ne? Und es ist dann schwierig, dann jemanden da rauszuholen. Wenn jemand sich total rückzieht, bin ich immer großer Fan. Ich halte ja ganz viel von dieser ganzen, von dem Dialogbegriff. Dass ich denke, dass ich immer wieder versuche, auch bei jemand sich hier sehr stark zurückzieht und wir vielleicht die Gründe jetzt erstmal nicht gleich finden, versuche ich alles, um irgendwie wieder in den Dialog mit diesen Menschen zu kommen. Ne? Also, und wenn es dann ist, ich sitze neben dem jungen Mann eine Stunde auf dem Bett oder neben dem Bett und brumme mit dem zusammen oder was auch immer. Oder ich hatte ich auch schon auf Station in der Psychiatrie, dann laufe ich mit dem 20 Minuten rechts und links die Tür hin und her immer wieder. Und durch solche einfachen Sachen kann man auch irgendwie wieder Dialog gestalten. Also irgendwie gucken, da in Kontakt zu kommen. Also nicht im Rückzug belassen. Das ist meine Haltung zumindest. Ja, das waren so ein paar Beispiele. Ja.
Mhm, danke. Was wäre denn, du hast es jetzt schon gesagt, zum Beispiel das Thema, dass dann etwas abgeklärt wird mit einem Arzt oder mit einem Mediziner, ne? Vielleicht sind da dann die Ursachen und das geklärt. Was ist dann, also wann ist eigentlich dein Auftrag beendet? Also wann schließt du so eine Begleitungssituation ab? Wann gibt es auch so was wie, naja, eine Erfolgskontrolle? Also gibt's, woran merkst du, dass das jetzt hilfreich und gut war? Gibt es dann ein Signal aus dem Umfeld oder hast du etwas, was du vorher dann schon festlegst? Wie merkst du, dass du da wirksam bist?
Auf jeden Fall interessante Frage, interessantes Thema auch. Auch gar nicht ganz so leicht zu beantworten. Oftmals könnte ich sagen, der Prozess ist vorbei, wenn das Geld aufgebraucht ist, was bereitgestellt wurde, sagen wir es mal so. Ne? Also wir haben keine unendlichen monetären Ressourcen. Wir arbeiten ja vom Prinzip, jetzt nochmal ich auf mich bezogen, Prinzip, wenn wir diese heilpädagogische Krisenintervention, die ist so fest gerahmt mit irgendwie, das sind dann 25 Stunden. Und die Idee ist quasi, dass ich in den 25 Stunden alles Mögliche tue, um in der Zeit Erkenntnisse zu generieren, Empfehlungen zu entwickeln und im besten Fall schon auch vielleicht noch ein paar Sachen zu begleiten. Und das ist nicht viel Zeit, aber das ist tatsächlich so die Arbeitsweise. Man kann dann manchmal nochmal neu beantragen, dass man nochmal 25 Stunden hat. Und das steht dann quasi mir immer frei, abhängig von der Fragestellung, wie ich diese 25 Stunden dann auch gestalte. Ne? Wie lange sind die Termine, was ich erst schon mal hatte, ob ich mal mit dem Team arbeite, mit den Eltern, mit der Klientin und so weiter und so fort. Meistens ergibt sich schon in diesen 25 Stunden, ich sage jetzt mal nur diesen Rahmen, also in diesem Rahmen des Prozesses, ergibt sich dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Manches ergibt sich dann auch irgendwie erst bei der Abschlussdienstbesprechung, wo wir dann im Team zusammensitzen und wir so die 25 Stunden vielleicht über 3 Monate nur gestreckt haben, dass ich halt immer so punktuell terminlich da war, wo dann bei der Abschlussdienstbesprechung dann rauskommt, ja, das hat sich zum Positiven verändert, das läuft jetzt besser. Also das ist dann eher mündlich, so die Erfolgskontrolle. Oder wenn es halt bei Menschen geht, die sich halt sehr zurückziehen oder wenn es darum geht, jemand steigt aus dem Auto nicht aus und das Ziel ist aber in die Ergotherapie oder irgendwas, weil es sonst keine anderen Lebensbereiche gibt für diese Menschen, dann ist natürlich die Erfolgskontrolle, dass man das Ziel erreicht, was man sich gesteckt hat. Manchmal ist es auch so, das ist auch gerade ganz aktuell, da war ich letztes Jahr in der Fachberatung und war jetzt quasi nach einem Jahr mal wieder da. Also das gibt's auch, das war dann so individuell erwirkt, dass wir das jetzt nochmal machen, den Termin und treffe mich mit dem Team, war letzte Woche. Und da habe ich dann gefragt, na und, wie läuft's? So, jetzt haben wir uns ein Jahr nicht gesehen und was ist so passiert? Und die fing dann an zu sagen, wie viel sich da auch geändert hat und was besser geworden ist. Und wo ich dann im Nachhinein sowas auch mal mitbekommen habe, dass so, und da war es damals nur eine Fachberatung, also noch nicht mal so ein längerer Prozess, dass es dann doch auch positiv weitergegangen ist. Aber manchmal ist es auch so, dass ich das dann gar nicht weiß, ob es positiv weitergeht oder nicht. Ehrlich gesagt. Das Ziel ist eigentlich zu sagen, wir schaffen das Ziel oder Wege zum Ziel in diesen Rahmen, den wir vorgegeben haben oder vorgegeben bekommen durch diese 25 Stunden, dass wir das Ziel in der Zeit irgendwie erreichen, beziehungsweise schon erste Schritte gehen, dass es Richtung Besserung geht. Ja.
Die Staffel heißt ja Im Wachstum und du hast ja mehrfach von Krisensituationen gesprochen. Woran würdest du festmachen, dass, also so die Klientin, hast du vorhin gesagt, ne, mit denen du berätst, aber auch das Umfeld, also entweder Familien, Institutionen, woran die in so einer Krisensituation wachsen, wenn du das beobachtest, ne, du gehst dort rein, bietest Unterstützung, woran würdest du festmachen, dass die, woran die wachsen?
Also ich würde nicht dieser pauschalen Aussage folgen, dass man immer aus Krisen stärker hervorgeht oder dass Krisen gut sind oder man braucht Krisen, das ist nicht, aber wachsen tun die meisten Menschen eher in der auch, also das sind teilweise Lebensphasen, wo es den Menschen nicht gut geht und das Umfeld da auch, also das ganze Umfeld leidet dann mit sozusagen, ne? Und Wachstum ist eigentlich, oder was, wenn es wieder eine Perspektive gibt, wenn es irgendwie sowas gibt, ah, jetzt verstehen wir das, warum das ist, jetzt verstehen wir, warum diese Person das so macht, das hilft ganz viel, das gibt auch wieder Sicherheit und es gibt auch häufig den Klienten selbst, auch wenn ich die meisten Klienten, mit denen ich arbeite, gar nicht sprechen können, wenn die bestimmte Sachen schaffen oder da wieder rauskommen, die wirken dann wirken teilweise ganz, ganz anders. Also ich würde nicht sagen, die sind dann immer wieder die Alten, wie sie vor der Krise waren. Das würde ich nicht sagen, aber die, dass sie vielleicht auch selbst was da rausgekommen sind und wieder froh sind. Und dieses Wachstum ist immer abhängig von den Menschen untereinander. Also ich glaube, niemand wächst da allein sozusagen. Ich glaube, der Wachstum entsteht immer, dass die Menschen miteinander da aus den schwierigen Situationen wieder rauskommen.
Und wenn du es auf dich beziehst, du hast ja gesagt, du bist 7 Jahre, wenn ich es richtig erinnere, jetzt dabei. Also könntest du was sagen, was so ein besonderes oder ein eindrückliches Erlebnis war für dich in der Arbeit, was dich sehr verändert hat oder was dich hat wachsen lassen jetzt?
Also da kann ich gar eine Person gar nicht raus, also ich kann eine Situation gar nicht rausnehmen, weil ich bin in der festen Überzeugung, dass ich fast an jedem Klienten wachse, mit dem ich arbeite. Dass ich immer wieder die Erfahrung mache, das geht irgendwie, wir schaffen irgendwie einen Weg. Irgendwie ist immer irgendwie was möglich. Also natürlich erreichen wir nicht immer eine Lösung. Wir schaffen auch nicht immer alles, auf keinen Fall. Ich will das gar keine Selbstüberhöhung da. Es gehen auch mal manche Sachen schief. Aber ich glaube, ich wachse tatsächlich mit jedem Klienten, mit dem ich arbeite, mit jedem Team, mit dem ich arbeite, weil es immer wieder neu ist. Also ich habe, glaube ich, meiner fachlichen Expertise und meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, die habe ich alles eigentlich den Menschen zu verdanken, mit denen ich ja die letzten 7 Jahre gearbeitet habe und da auch teilweise schwere Situationen durchgestanden oder habe oder nicht.
Will ich doch rauskitzeln. Gab es doch irgendeine Situation, wo du sagst, dass sie besonders eindrücklich war? Ja, vielleicht auch, wenn ein Scheitern war, was auch immer Scheitern jetzt bedeutet, oder war es etwas, wo du gedacht hast am Anfang, oh, das ist ja, scheint ja sehr verhärtet zu sein, hat sich trotzdem was geändert? Fällt dir dann doch noch was ein?
Also es gab das tatsächlich, also wie gesagt, es sind ja einige Sachen, aber eine Sache ganz ziemlich am Anfang meiner Tätigkeit da im Fachdienst. Das war ein älterer Herr, der nicht mehr der ging nicht mehr arbeiten, der ging nicht mehr in die Werkstatt, der war quasi Rentner. So. Und das Wohnhaus, wo der gelebt hat, das war überhaupt nicht darauf vorbereitet, also auch strukturmäßig, dass da jetzt jemand ist, der den ganzen Tag zu Hause ist. Und die Person war dann irgendwie, die war dann so ein bisschen lost. Und ging immer so an bestimmte Stellen in dem Stadtteil und stark alkoholisiert, hat sich so auch abfüllen lassen teilweise von bestimmten Klientel vor bestimmten Märkten. Und da ist ganz viel eskaliert, auch Krankenhaus und Aggression auf der Wohngruppe etc. Und ich bin daran auch gewachsen an der Situation, weil wir einen Weg gefunden haben, für ihn eine Beschäftigung zu finden. Und das hat auch was zu tun, dass ich mich getraut habe. Also trauen muss ich mich ja ganz häufig mit den Klienten, mit denen ich arbeite, in bestimmte Situationen zu gehen. Aber das war so die erste prägnanteste für mich, mich mit denen getraut habe zu sagen, wir wussten, er mag gern Müll sammeln. Das ist so sein Lieblingsding. So, er mochte Müll sammeln. Und da haben wir angefangen, also ich mit ihm zusammen, an den Stellen, wo er immer rumhängt, vom Kiosk oder wo auch, habe ich Müll gesammelt mit dem zusammen. Handschuhe, Mülltüten, alles immer geholt. Und der hat auch immer dann soziales Kapital dann vom Kioskbetreiber bekommen. Und das war total witzig.
Was meinst du mit sozialem Kapital? Sind nicht alles Bourdieu?
Also ja, also nee, das war einfach, nee, der hat halt einfach eine Bestätigung bekommen. Und das Umfeld hat sich total gefreut, dass er ohne zu fragen da einfach dort die vor den Häusern und vom Kiosk halt aufräumt halt und hat dann auch mal, also das war so eine Wertschätzung, dass er von sich aus da aufgeräumt hat, klar mit meiner Unterstützung, aber ist ja egal, es ging um die ihn, und dann hat er auch mal eine Limo geschenkt bekommen halt, ne, und also da war ein bisschen Wertschätzung für das, was er tut, und er wurde halt gesehen, ne, und das haben wir quasi in verschiedenen Stellen in dem Stadtteil gemacht, wo er halt immer rumhing, und haben dann immer so, wenn wir auf dem Weg zurück zur Wohngruppe gegangen sind, ich denke, ach, könnt, hier liegt noch was, hier liegt noch eine Flasche, und haben dann auf dem Weg zur Wohngruppe oder zum Wohnhaus auch immer noch aufgeräumt und die Tüten voll gemacht, so dass wir den Bereich, wo der gereinigt hat, haben wir immer mehr Richtung Wohngruppe gezogen sozusagen oder Wohnhaus, so dass der dann das Ende vom Lied war dann auch, dass er so viele Aufgaben bekommen hat, die er gern machte vor Ort. Weil der ist halt immer abgehauen, der ist ja immer weggegangen, der ist ja immer wieder in die Stadt gegangen und immer hat sich ferngehalten von der Wohngruppe. Und da hat man quasi an seinem Bedürfnis, an seinem Interesse dann angeknüpft, dass er halt viele Tätigkeiten vor Ort nachgehen konnte. Und dann hat man das halt quasi strukturiert und da gab es nicht mehr solche Eskapaden. So, und das war eine schöne Situation. Und warum ich da auch gewachsen bin, war dieses auch getraut, so da irgendwo in der Stadt vor Haufen Leuten dann einfach so zu sagen, komm, wir gehen jetzt hier Müll sammeln und dort und hier, und also dieses sich da drauf einlassen, einfach auch im öffentlichen Raum tatsächlich, da wird man ja von allen Seiten immer angeguckt und so weiter, gerade wenn man mit bestimmten Menschen, auch auffälligen Menschen unterwegs ist, und ich glaube, da sind wir alle in dem Fall, der Mann und ich, auch gewachsen in der Situation. Das war eine schöne Erinnerung, die schon ein paar Jahre her ist, ja.
Ja, danke, dass du das erzählt hast. Ich habe noch ein Thema offen, das hatte ich vorhin schon angedeutet, nämlich warum die Versorgungslage in Deutschland für Menschen, insbesondere mit geistigen Behinderungen oder kognitiven Beeinträchtigungen, wie auch immer man es benennt, so schlecht und schwierig ist. Wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, dass du gesagt hast, dass du gar keine andere Einrichtung kennst in Deutschland, die so arbeitet. Kannst du etwas dazu sagen? Warum ist diese Versorgungslage aus deiner Sicht so schlecht? Weil ich denke, die Anfragen, die gibt's ja an vielen, vielen Stellen von, ich sag mal, psychosozialer Unterstützung, Begleitung, intensivpädagogisch, psychotherapeutisch. Es gibt Leute mit Waschzwängen. Es gibt die starke Formen auch von Depressionen zeigen und geistige Behinderungen, und die Versorgungslage ist ja schlecht. Sie ist für die Allgemeinbevölkerung, spätestens seit der Corona-Pandemie, ja auch nicht besonders gut, weil die Psychotherapeuten sind überlaufen. Man hat da auch lange Wartezeiten, aber in dem Bereich ist sie ja noch mal schlechter. Kannst du da ein bisschen was zu sagen aus deiner Perspektive?
Ja, also zumindest meine Perspektive. Tatsächlich, das, was wir tun, ist, da gibt's nicht viel, ne? Also, es gibt noch in Berlin die heilpädagogische Ambulanz, glaube ich, HPA. Die arbeiten noch so. Und ansonsten weiß ich schon gar nicht. Also, vielleicht gibt's noch vereinzelte Menschen, die so arbeiten. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist mit die Finanzierung. Bei uns ist ja auch so, dass das Beratungszentrum, oder jetzt mal konkret Fachdienst Intensivpädagogik, wir bekommen kein Geld. Wir sind, auch wenn wir beim großen Träger angedockt sind, bekommen wir da nicht irgendwo Geld zugeschustert. Wir müssen quasi alles, was wir haben, also die Räume, die Büros, die Miete, das Geschäftszimmer und so weiter, auch unser Gehalt, das refinanzieren wir selbst. Das refinanzieren wir selbst, indem wir unsere Fachberatung, Fortbildung, Intervention und so weiter und so fort, indem wir die in Rechnung stellen, ne? Und ich glaube, das ist der große, schwierige Punkt. Ich weiß, dass, also, bin ja auch ein bisschen rumgekommen schon durch meinen Job, dass es größere Träger gab, die auch mal ein Krisenteam hatten oder hier mal einen Fachdienst hatten. Und die Betonung liegt auf hatten. Die wurden nach und nach eingespart. Das ist die finanziell nicht stemmbar war, weil die halt keine extra Finanzierung über die Behörde bekommen haben. Und ich glaube, da liegt das große Problem einfach. Und dass, wenn es da mal eine Stelle gibt oder einen Fachdienst oder wie auch immer, die dann gezielt, vielleicht auch qualitativ hochwertig und konzentriert arbeiten, die sind dann halt entsprechend überrannt. Ne? Also wir haben auch, wie gesagt, Aufträge aus halb Deutschland kommen zu uns an, die wir nicht alle bedienen können. Und und das war so ein bisschen die Hoffnung, verbunden ja auch mit dem Gespräch hier, ne, zu sagen, dass, wenn das jemand hört, wie wir vielleicht auch strukturiert sind, wie man sowas organisieren kann, dass man sagt, Mensch, klar, man muss ja gar nicht immer das nur für den eigenen Träger anbieten, sondern man kann ja auch sozusagen auf den Kapitalisierung des Sozialen, wir können ja auf den freien Markt gehen und unsere Leistung anbieten, aber damit kann man bestehen und damit kann man vielleicht auch vielen Bedarfen gerecht werden oder viele Bedarfe abholen, ne? Egal, welche Interessengruppe da dahinter steckt, aber im Bereich Eingliederungshilfe auf jeden Fall.
Mhm. Und das würde jetzt nochmal im Klartext heißen, zum Beispiel für den WBS-Bundesverband, könntest du da eine Empfehlung geben?
Ja, da wäre ich tatsächlich jetzt so ganz naiv vielleicht auch zu sagen, Mensch, hier, ich habe ja den Podcast gehört und da gibt's wohl jemanden, da gibt's einen Fachdienst, das sind irgendwie Heilpädagogen oder Pädagogen und die arbeiten da in der Unterstützung XY und die finanzieren sich selbst. Und meinetwegen, wir sind jetzt hier im hessischen Bereich in Frankfurt, keine Ahnung, und wir treten jetzt mal an die Sozialbehörde Frankfurt, treten wir heran und sagen, Mensch, wie sieht denn das aus, kann man nicht hier, gibt es denn nicht Träger, die da Interesse haben, sowas zu machen? Oder gibt es nicht Privatpersonen, die sich da irgendwie zusammenschließen als Fachdienst? Oder, also dass man da auch vielleicht in Verhandlungen geht mit den Behörden und sagt, Mensch, das geht, das scheint möglich zu sein, der Bedarf ist da, also da braucht man gar nicht diskutieren, der ist da, da braucht man auch, glaube ich, keine großen Erhebungen machen. Also das konkret anzusprechen, das ist möglich und das ist auch kein, glaube ich, organisatorisch kein Hexenwerk. Es ist halt nur immer halt was heißt die Gefahr, ist es nicht, aber es muss halt finanziert werden alles und da zu gucken, wie man das dann aufbaut, das wäre so meine Empfehlung, einfach dann die Behörden zu gängeln oder vielleicht nochmal an einzelne Träger, Diakonie, was auch immer, was es da gibt, heranzutreten und sagen, Mensch, habt ihr da vielleicht Sachen oder kann man die, ne, wenn es kleine Sachen gibt, kann man die ausbauen? Häufig gibt es ja so unterstützte Kommunikationsberatungsstellen von größeren Trägern. Vielleicht kann man da auch andocken und darüber sowas dann ein bisschen größer aufziehen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist zu gucken, wo kann man das strukturell verorten und wie kann man es finanzieren? Was strickt man für Angebote sozusagen?
Mhm. Naja, es gibt ja letztendlich müssen alle Kommunen ja so eine Erziehungsberatung vorhalten, aber die ist ja vermutlich auch aufs Kindesalter jetzt beschränkt und wird sicherlich davon, also gehe jetzt davon aus, dass es doch davon abhängt, inwieweit dann die Beraterinnen und Berater da vor Ort auch Erfahrungen haben, Expertise im Bereich von Behinderung, aber ganz sicher ist es ja nochmal so, wie ihr das aufzieht oder wie du das ja dort umsetzt, dass ihr dann zu den Personen hinfahrt, ne, in die Wohneinrichtungen, in die Familien, auch nochmal wirklich spezielles und zugleich auch sehr, naja, einfach sehr gutes und wichtiges Instrument, ne, wie ihr es macht. Und insofern, insofern wollen wir, also vielleicht kommen wir hoffen, dass sich ein paar davon inspiriert fühlen und einfach dieses Dilemma der schlechten Versorgungslage, das so ein bisschen besser gefüllt werden kann.
Genau, und vor allem, also das wünsche ich mir auch und vor allem ja auch bezogen auf Erwachsene, ne? Also ich denke, dass im Kinder- und Jugendbereich gibt es, glaube ich, ganz viel. Aber die Schwierigkeit ist dann wirklich, wenn die Leute volljährig werden. Da gibt es dann nicht mehr so viele Unterstützungsangebote. Und ich denke, da ist eine riesen, riesen, riesen Lücke. Ja.
Okay, und damit komme ich schon zum letzten Teil unseres Gesprächs, nämlich der klassischen Zukunft- oder Wunschfrage, nämlich wenn du jetzt, Uwe, einen Koffer mit mehreren Millionen hättest, bekommen würdest und du dürftest den irgendwo investieren, also sowohl im Bereich Forschung, aber auch vielleicht in das, was wir eben schon genannt haben, wo würdest du den reinstecken? Ist es schon alles jetzt gesagt, was du eben gesagt hast? Oder hast du noch eine andere Idee, anderes Projekt, wo du reinpumpen würdest?
Nee, tatsächlich, ich würde den riesengroßen Koffer mit den vielen Scheinen, da würde ich so ein bisschen aufteilen. Also ich sehe, auch wenn es jetzt den Bereich Autismus tangiert, ich sehe halt auch eine riesen Versorgungslücke bei schwer beeinträchtigten autistischen erwachsenen Menschen. Also was heißt eine Versorgungslücke auch im Bereich der Wissenschaft? Also ich würde mir wünschen, ich würde da einige Millionen gern jemanden in die Hand geben, die sagen, wir machen nochmal vertiefte Grundlagenforschung für schwer beeinträchtigte autistische erwachsene Menschen. Weil auch, ich überblicke das nicht, macht das auch nicht mehr so viel, aber Stopp war in den 80er, Anfang der 90er. Da kommt nicht mehr viel. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass da noch was passiert, weil der Fokus dieser Menschen ist nicht gegeben, aus meiner Sicht, in der akademischen Welt. Das ist der eine Teil, wo ich das, der eine Batzen Geld, den ich da hinschieben würde, und der andere Batzen, den würde ich tatsächlich, ich kenne so ein paar vereinzelte Menschen, die ich durch meine Arbeit kennengelernt habe, die in sehr isolierten Betreuungssettings leben, teilweise allein, teilweise sogar mit Sicherheitsdienst. Und da würde ich irgendwie Geld für die einzelnen Individuen irgendwie nutzen, dass man diese Betreuungssettings vielleicht aufweichen oder ausbauen, erweitern könnte. So würde ich das Geld investieren.
Ja, Uwe, das hört sich nach sinnvoll ausgegebenem Geld an. Wir sind jetzt nicht mehr auf deine malerischen Aktivitäten in deiner Freizeit zu sprechen gekommen. Aber vielleicht können wir es ja noch ein andermal machen. Du hattest ja auch schon vorhin im Gespräch diese Skalen zur emotionalen Entwicklung angedeutet, dass du mit denen arbeitest. Vielleicht können wir ja da an anderer Stelle auch nochmal sprechen. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für das interessante Gespräch und ja, hoffe, wir bleiben in Kontakt und dann, ja, danke.
Danke auch für die Einladung, Ingolf, und für das angenehme Gespräch. Danke dir.
Bis dahin, schöne Grüße nach Hamburg. Tschüss, Uwe.
Tschüss. Grüße
Tschüss.
nach Görlitz. Ciao.
Das war Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.